Ja, grüße euch herzlich, liebe Geschwister, dass ihr alle da seid, dass ihr den Weg hierher genommen habt in dieser Nachmittagsstunde. Und wir danken unserem Herrn, dass das möglich ist, noch möglich in aller Freiheit, nicht selbstverständlich. Und so möchte ich jetzt auch im Sinne von der Einleitung unseres Bruders Eberhard heute Nachmittag zu dem Thema sprechen, warum, oder eine Frage stellen, warum ist die Entrückung des Leibes Christi sehr nahe? Morgen Nachmittag geht es dann in meinem zweiten Dienst um das Thema unser Leben angesichts der nahe gekommenen Entrückung. Also insofern eine Fortführung von dem, was wir heute Nachmittag betrachten wollen. Nun, die Ereignisse der Woche um den 5. November, die erinnern an Worte Salomos und an Psalm 33, Vers 10. Die lese ich jetzt einfach mal hintereinander weg. Sprüche 10, Vers 24. Sprüche 10, Vers 24, da steht: Wovor dem Gesetzlosen bangt, das wird über ihn kommen, und das Begehren der Gerechten wird gewährt. Das nächste Wort, Sprüche 11, ganz nahe dabei, Sprüche 11, Vers 10. Da steht, Sprüche 11, Vers 10, die Stadt frohlockt beim Wohl der Gerechten, und beim Untergang der Gesetzlosen ist Jubel. In Psalm 33, Vers 10, und das passt, denke ich, ganz besonders für diese Woche da. Psalm 33, Vers 10. Jahweh macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Und was da vor unseren Augen ablief in dieser Woche und in den Monaten davor, das finden wir unter anderem in Hebräer 11, Vers 3. Hebräer 11, Vers 3. Ich lese es etwas anders, als es in der Regel in den Übersetzungen steht, genauer nach dem Grundtext. Durch Glauben verstehen wir, dass die Äonen oder die Zeitalter, natürlich auch die Welten, aber Welten ist nur die halbe Miete. Ja, bevor Welten waren, waren die Äonen zu definieren und dann erst die Welten zu machen. Ja, also, dass die Äonen durch Gottes Wort bereitet worden sind. Wer ist das Wort Gottes? Christus. Ja, er dürft laut antworten, wenn ich frage. Ja. Das Wort ist Christus, ja. Durch das, durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, und das bezieht sich eben rückwärts auf den Begriff Zeitalter oder Äonen, auch im Lauf der Geschichte sieht, nicht aus mit Sinnen wahrnehmbaren geworden ist. Das heißt, mit anderen Worten, können wir sagen, Gott greift hin und wieder direkt in die Geschichtsabläufe der Menschen, der Völker und der Nationen ein, ja bis direkt in mein eigenes Leben. Und damit entstehen Situationen, Verhältnisse und Entwicklungen, die keiner direkt vorhersehen konnte, ja, die keiner logisch aus dem ableiten kann, was unmittelbar vorausgegangen ist, ja. Und das ist das Typische unseres Gottes. Unser Gott handelt nach seinen Ideen, nach seinen Plänen und nicht dem, nach denen, die wir uns ausdenken. Und das geht bis auf zu denen, die regieren. Die ganze Meute der Massenmedien hier und jenseits des großen Teichs hat monatelang im Trommelfeuer etwas ganz anderes prophezeit und herbeigeschrieben, was dann an jenem Tag binnen 24 Stunden wie ein Kartenhaus zusammengefallen ist. Jetzt ist große Bestürzung. Bei manchen herrscht Weltuntergangsstimmung. Eine Lehrerin erzählte mir letzte Woche, ein 18-jähriges Mädchen ihrer Schule sagte, sie müsse sich jetzt das Leben nehmen. Warum? Weil Donald Trump Präsident wird und jetzt alles ganz furchtbar und unerträglich würde in der Welt. Ist das nicht furchtbar und erschreckend? Ja, was Propaganda alles zusammenbringt beim 18-jährigen Mädchen, die hat doch das Leben vor sich. Ist irgendwie irreal. Nun ein paar rhetorische Fragen. Ich brauche keine Angst haben, ich halte keine politische Vorlesung. Aber diese Woche da, die kann eigentlich nicht spurlos an uns vorübergehen. Erste Frage A. Ist Donald Trump ein Heilsbringer? Sicher nicht. Allein Christus bringt Heil. B. Muss Gott jetzt seinen Plan ändern? Nein. Was geschah, hatte unser Gott vor den Äonen eingeplant. Und er sorgte bzw. ließ dafür sorgen, dass genau das eingetreten ist, was wir eben sahen. Wir lesen das Grundprinzip göttlicher Prophetie bei Jesaja und die wurde ja nach dem kostbaren Wort in 1. Petrus 1, Vers 11 durch den Geist des Christus hervorgebracht. Ich lese das Wort jetzt nicht, aber wer es aufschreiben will, soll es mal für sich lesen. 1. Petrus 1, Vers 11. Ich lese Jesaja 46, 8 bis 10. Das ist euch garantiert der Spur nach bekannt, mindestens. Gedenket dessen und werdet fest. Jesaja 46, 8 bis 10. Nehmet es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit oder der Vorzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Warum? Vers 10. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, und jetzt kommt das entscheidende Wort, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen, das gibt er nicht aus der Hand, werde ich tun. Wie tröstlich und erhaben sind doch solche Worte, nicht wahr? C. Nächste Frage. Wird der Beginn des anstehenden 70.7. jetzt verzögert, dadurch, dass ein Präsident in Amerika gewählt wurde? Genauso nein, wie bei Frage B. Petrus schrieb zu diesem Thema an sein Volk Israel, in 2. Petrus 3, Vers 8. 2. Petrus 3, Vers 8 und 9. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und wie 1000 Jahre wie ein Tag. Und damit weist er auch unter anderem auf das Millennium hin, auf das 1000-Jahr-Reich. Und jetzt kommt das, was ich jetzt ganz besonders hervorheben möchte, der Herr verzieht nicht die Verheißung. Eben das Kommen des Gerichts am Hause Gottes, wie er in 1. Petrus 4, Vers 17 sagt, noch auch das Kommen seines Messias, Kapitel 3, Vers 4 im 2. Petrusbrief. Und jetzt geht er weiter, indem er sagt, also der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, ja, weil es denen zu lange geht. Manchmal geht es mir auch, manche Sachen gehen mir zu lang. Und ich frage dann, Herr, warum muss das jetzt sein, warum so lang? Aber es geht weiter, man achtet es für einen Verzug, sondern er, unser Gott, ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Der Herr will wie viel Israel erretten? Ganz Israel. Und deshalb sieht manches Mal das so aus, als ob er verziehen würde. Aber er tut's nicht. Hier steht's. Römer 11, Vers 15, 24 bis 26 kann man sich dazu aufschreiben. Ganz sicher ist Folgendes: Da Donald Trump Präsident einer Nation gewählt ist, die eine bedeutende Rolle in der globalen Politik spielt, wird seine Politik auch Auswirkungen in allen Regionen des Globus haben. Deshalb spielt ja Amerika seit 100 Jahren eine nicht geringe Rolle in der globalen Politik. Das ist so, das ist ein Fakt. Vornehmlich, denke ich, wird es im Nahen Osten bezüglich Israels einige Änderungen geben. Und dort spielt ja am Ende des Äons sowieso die Musik. Ja, die spielt nicht in Washington, die spielt nicht in Moskau und nicht in Peking oder in Afrika, sondern im Nahen Osten, um Israel herum. Alles andere ist letztlich nur Beiwerk. Ja, weil es geht ja um Israel. Dem Teufel geht es darum, dass er Israel ausrotten möchte, und Gott geht es darum, dass er Israel zum Glauben bringt und dass er dann großen Segen über alle Nationen bringt. Und das sind die beiden Pole, die wir einfach sehen müssen. Ja. Und das bezeugt ja, dass am Ende die Musik im Nahen Osten spielt, bezeugt nicht zuletzt auch das Buch der Offenbarung. Da lässt Gott im Kapitel 16 sogar den Euphrat austrocknen, damit die Könige von Osten dort einmarschieren können. Ja, ganz klarer Beweis. Und das ist ja kurz vor Offenbarung 19, wo der Herr kommt. Ja, was im Einzelnen geschehen wird, was unser Gott in Trumps Regierungszeit vorgesehen hat, warten wir ganz einfach ab. Wenn wir zu spekulieren anfangen, dann kann es uns wie den Mainstream-Medien gehen, die bezüglich der Wahl in der USA voll daneben lagen. Das können wir eigentlich vermeiden. Also lassen wir's. Jetzt möchte ich eine Abgrenzung zu unserer Themenfrage machen. Ja, warum ist die Entrückung des Leibes sehr nahe? Als Antwort auf unsere Frage wird es weder ein Datum für den 70.07er geben, wann der anfängt, und genauso wenig ein Datum, wann die davorliegende Entrückung stattfindet. Die Prophetie der Schrift gibt uns aber einige klare Hinweise, warum beide Ereignisse in unseren Tagen heute wirklich vor der Tür sind. Und wir werden in Kurzform die allerwichtigsten Punkte zu diesem Thema behandeln. Im Grunde habe ich versucht, einen mehrstündigen Bibelkurs auf eine Stunde zusammenzustreichen. Ja, keine Angst, es wird hoffentlich erträglich werden. Ja, da möchte ich zuerst was zum Feigenbaum sagen, zu Beginn des 70.07. Ja, der nächste Hauptpunkt, Zustand des Feigenbaums zu Beginn des 70.07. Kurz davor eben ein Unterthema: Israel als Nation. Israel existiert als Nation im Land der Väter seit 1948. Und das beweist uns, dass das Gleichnis vom Feigenbaum in Matthäus 24, 32 bis 24 sich in der Erfüllungsphase befindet. Erfüllungsphase. Die hat da angefangen, ja, sichtbar zu werden, aber die ist noch am Werden, diese Erfüllung. Der seit 70 nach Christus von den Wurzeln her verdorrte Feigenbaum, Israel, über den Jesus in Markus 11 sagte: Nicht länger komme Frucht von dir für dieses Zeitalter. Nicht in Ewigkeit, das ist Unsinn. Für dieses Zeitalter. Der ist wieder lebendig und er treibt Blätter. Und wenn er Blätter hat, dann ist es mit der Frucht nicht mehr weit. Früchte sind keine da bis jetzt, wenn man mal von den messianischen Juden absieht, die ja auch letztlich zum Leib des Christus gehören, nach der Schrift. Damit ist aber nach Jesu Worten die Zeit der Frucht und damit der Sommer und die geistliche Erneuerung und die Königsherrschaft der Himmel, all diese Begriffe aus dem Evangelium, die sind dann nahe herbeigekommen. Oder auch, wie der Hebräerbrief sagt, der Israel noch ausstehende Sabbat, die Ruhephase für Israel, die steht vor der Tür. Und zwar sogar auf eine Generation Abstand nahe, sagt der Herr Jesus in Matthäus 24. Das lese ich jetzt, Matthäus 24, 32 bis 35. Von dem Feigenbaum aber lerne das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer, und jetzt heißt nach dem Griechischen richtig übersetzt, mit Händen greifbar nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dieses seht, so erkennt, dass es greifbar nahe an der Tür ist. Der Herr Jesus doppelt nach, ja, in der Aussage. Zwei Ausdrücke unmittelbar für die Nähe des Sommers, direkt hintereinander verwendet der Herr. Und schließlich doppelt er noch einmal nach in Vers 35, indem er sagt, Amen. Amen steht da im Griechischen. Ich sage euch, diese Generation wird auf keinen Fall, das ist im Griechischen die schärfste Verneinungsform, die es gibt, ja, auf keinen Fall vergehen, bis dieses alles geschehen ist. Und jetzt noch einmal eine Verdopplung oder Vermehrfachung der Aussage, der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte sollen keinesfalls wieder dieselbe Sprachform vergehen. Frage, was ist eine Generation? Das ist die Gretchenfrage jetzt. Ich würde jetzt mal sagen, sie umfasst Menschen vom Alter eines Säuglings bis zum Alter von etwa 70 bis 80 Jahren, wenn man den Psalm 90, Vers 10 dazu nimmt. Die längste Altersbegrenzung für eine Generation steht in 1. Mose 6. Und dort sagt der Mose, da geht es ja um die bevorstehende Sintflut wegen des Einbruchs der Dämonen in die Menschenwelt. Da heißt es, 1. Mose 6, Vers 3, und Jahwe sprach, mein Geist soll nicht länger oder für immer mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien, wie viel? 120 Jahre. Ja. Und das bedeutet irgendwie zwischen 70 und 120 Jahren versteht die Schrift unter einer Generation. Ja. Gott kann es sich leisten, das sehr schwammig anzugeben. Ja. Wenn wir aber den ganzen Zeitplan von meinetwegen 6000 Jahren ab Adam berechnen, dann ist das gar nichts. Ja. 80 bis 120 Jahre. Und jetzt müssen wir ganz klar festhalten, wie lange unser Herr diese Generation aus Matthäus 24, 34 festsetzte, wissen wir nicht. Punkt. Aber sie liegt in dem Bereich, eindeutig. Ja. Im Jahr 2023 wurde der Staat Israel 75 Jahre alt. Wir kommen nachher noch zu einer weiteren Betrachtung im Propheten Hosea, die uns über den Zeitrahmen von Israels Zurechtbringung zusätzliches Licht gibt. Jetzt zum Zustand des Feigenbaums damals, als der Herr ihn verflucht hat, und heute. Ich lese die Geschichte von der Verfluchung des Feigenbaums in Markus 11, 11 bis 14. Wir befinden uns am Morgen des Tages, an dem der Herr Jesus den Tempel gereinigt hat. Das war also der zweite Tag, nachdem er eingezogen war in Jerusalem. Auf dem Esel reiten, entsprechend von Zacharia 9, Vers 9. Markus 11, 11 bis 14, da heißt es, und er zog in Jerusalem ein und ging in den Tempel, also in die Gebäude, nicht ins Heiligtum oder das Allerheiligste, sondern in den Tempelbereich. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah von Ferne einen Feigenbaum, der Blätter hatte, ging hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm, nimmermehr esse jemand Frucht von dir für diesen Äon, für den aktuellen Äon. Und streich bitte dieses unsinnige Wort an der Stelle Ewigkeit einfach durch. Es stimmt nicht. Und seine Jünger hörten es. Warum war es nicht die Zeit der Feigen, also der Ernte? Ganz schlicht, weil trotz des Dienstes Johannes des Täufers, des Herrn Jesus selber und seiner Apostel, Israel, und zwar vor allem ihre Obersten, nicht zum Empfang des Messias haben vorbereiten lassen. Deshalb war die Zeit der Feigen nicht. Gott hat es natürlich eingeplant in seinem Plan und deshalb konnte er uns das einfach so hinschreiben lassen. Es war die Zeit der Feigen nicht. Der Ausspruch Jesu wenige danach, Tage danach beweist uns das. In Matthäus 23, Vers 37 bis 39, da sagt der Herr Jesus zu der Volksmenge im Bereich des Tempels: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel. Und jetzt steht da was? Und ihr, Israeliten, Jerusalem-Bewohner, habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, Vers 26. Jetzt lesen wir bei Markus weiter. Also der Feigenbaum war verflucht. Und jetzt Vers 19 in Markus 11. Und wenn es Abend wurde, ging er zur Stadt hinaus. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Interessant, ja? Von den Wurzeln an. Das heißt, der Herr hat durch seinen Fluch sozusagen die Wasseradern abgeschnitten. Ja, und dann ist er was? Über Nacht verdorrt. Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Gleichnis vom Feigenbaum, zu Lukas 13, Vers 6 bis 9. Da finden wir eine weitere Bestätigung. Lukas 13, 6 bis 9. Er sagte aber dieses Gleichnis, der Herr Jesus. Es hatte jemand einen Feigenbaum. Jemand? Natürlich, Gott hatte einen Feigenbaum. Jesaja 5 steht es auch. Der in seinem Weinberg gepflanzt war. Wer ist der Weinberg? Israel. Nach Jesaja 5. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortete und sagte ihm, Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Also nicht sofort, künftig. Irgendwann in der Zukunft. Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr, In genau diesem Jahr fand Golgatha statt. Auch die Himmelfahrt und auch Schabuot, Pfingsten, die Ausgießung des Geistes, an dem Israel eben ein drittes Gnadenangebot erhielt, also im Bild des Gleichnisses, wurde umgegraben und Dünger gelegt. Ja, das sind die Maßnahmen Gottes gewesen für dieses Volk. Johannes der Täufer abgelehnt, Herr Jesus abgelehnt, ja. Und jetzt kommt Pfingsten, drittes Angebot. Leider nützte das nicht und so hat der Herr künftig im Jahr 70 nach Christus den Feigenbaum abgehauen. Ja. War 70 war das. Er hat noch 40 Jahre Gnadenzeit gegeben damals. Ist nun Gott in Verlegenheit? Natürlich nicht, das ist eine dumme Frage. Gott ist nie in Verlegenheit. Wir lesen bei Hiob 14, Vers 7 bis 9, Hiob 14, 7 bis 9. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen? Ja, Feigenbaum. So schlägt er wieder aus. Und seine Schösslinge hören nicht auf. Wenn seine Wurzel in der Erde altert, und sein Stumpf im Boden erstirbt, war das mit dem Feigenbaum geschehen? Klar, von den Wurzeln an. Vom Duft des Wassers sproßt er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Und so hat Gott im 19. Jahrhundert am Ende gesprochen, ja, im Sinne dieser Stelle. Und dann geschah es eben 1948, dass der Feigenbaum wieder zum Leben erwachte und Blätter zu treiben begann. Allem ungläubigen theologischen und weltlichen Geschwätz durch die Jahrhunderte bis zum heutigen Tage zum Trotz. Halleluja. Ja? Heute gibt es noch viele Christen, die wirklich ernsthaft an Jesus glauben, die sagen, Israel habe keine Bedeutung mehr im Heilsplan Gottes. Ja, das ist eigentlich völlig, ist eine Frechheit Gott gegenüber. Oder? Ich möchte keine Steine schmeißen, die Menschen sind auch nichts anderes gelehrt worden. Das ist Sache derer, die die Verantwortung der Belehrung haben, auch mit zumindest. Frage für uns heute, was fehlt nun heute, 2024, am Zustand des Feigenbaums, wenn wir das mit Markus 11 vergleichen, als der Herr ihn verfluchte, nachdem er 3 Jahre auf Fruchtsuche war, während seines Dienstes auf der Erde. Und das war ja ungefähr in den Jahren 29 bis 33, da war eben diese 3-jährige Dienstzeit abgelaufen. Ja. Zum Zustand des Feigenbaums heute im Vergleich zu Jesu Erdenzeit fehlt eigentlich nur noch der Tempel in Jerusalem und der mosaische Opferdienst. Alles andere haben wir. Staat, Jerusalem ist Hauptstadt, ja. Tempel fehlt, Opferdienst auch. Aber alles andere ist da, genauso wie zur Zeit Jesu. Zur Zeit Jesu war eben das Opfer noch da und es blieb auch bis zum Jahr 70 noch da, der Tempel auch. Und deshalb fehlt jetzt noch zum Zustand, ja, der Tempel und der Opferdienst. Der Tempel Bau ist also der nächste harte, sichtbare Fakt aus der Rede Jesu in Matthäus 24, wenn wir dort ab Vers 15 lesen, wo da Jesus auf den Daniel hinweist und dort weist er ja darauf hin, dass in diesem Tempel ein Gräuelbild mal aufgestellt wird. Ja? Und er sagt, der Daniel ist beileibe nicht erfüllt, wie viele Theologen behaupten. Das ist nicht erfüllt, alles, was dort steht. Ja? Dann steht der Herr Jesus nicht hier diese Aussagen gemacht. Und sobald der Tempel da ist, kann der Opferdienst starten und dann können uns eine unbekannte Zeit danach die beiden Zeugen in Offenbarung 11 auftreten. Ja? Wir wissen nicht, wie lang eine Zeit dazwischen ist, zwischen Tempelbau und dem 70. Siebener. Aber wenn der Tempel da ist und der Opferdienst, dann hat Israel genau den Zustand, als die, den es hatte, als der Herr Jesus ans Kreuz ging. Zu ihrem Zeugnis innerhalb des 70. Siebeners beginnt dann die geistliche Wiederbelebung Israels. Dann, denn Zion wird erlöst oder losgekauft werden durch Gericht, sagt Jeremia, Jesaja 1, 27. Und der 70. Siebener ist der letzte von den 70 Siebenern, die als Gericht über Daniel bestimmt sind, nach Daniel 9, Vers 24. Ja. 70 Siebener, Gerichtszeit 483, also 69 Siebener sind mit Golgatha zu Ende gegangen und der 70. fällt noch. In Offenbarung 11 lesen wir als Beweis, Vers 1 bis 3, Offenbarung 11, 1 bis 3, und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, stehe auf und miss den Tempel und den Altar und die darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus, miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben und sie werden 1260 Tage Weissagen mit Sacktuch begleitet. Und diese 1260 Tage, die bilden die erste Hälfte des 70. Siebeners. Und danach wird Jerusalem zertreten für 42 Monate. In Offenbarung 11, Vers 7 heißt es, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und töten. Und das Tier aus dem Abgrund ist eindeutig das erste Tier aus Offenbarung 13. Und dieses wird nach dem Töten der beiden Zeugen zusammen mit dem zweiten Tier, dem falschen Propheten, eine nie dagewesene Tyrannei über die ganze Erde ausüben und versuchen, Israel gänzlich auszurotten. Ja, das lesen wir auch in Offenbarung 12, ab Vers 13 bis 17. Das möge ihr selber nachlesen. Und dabei wird sich nach 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4 durch Paulus uns gesagt, der Gemeinde geschrieben, ja, damit die einen Anhaltspunkt hat für diese Zeit, wird sich der Mensch der Sünde, das erste Tier in den noch zu bauenden Tempel Gottes setzen und sich selbst zu Gott erklären. Deshalb werden wir, falls wir den Tempelbau noch hier lebend erleben, werden wir auch ein weinendes Auge haben. Ja? Einerseits freuen wir uns, dass die Schrift in Erfüllung geht, andererseits wissen wir aber, dass dieser Tempel ja noch von einem durch Satan besessenen Menschen entheiligt werden wird. Wir halten zum Zustand des Feigenbaums jetzt vier Punkte fest. Erstens, der Feigenbaum ist seit 48 wieder da und er treibt Blätter. Und deshalb ist nach Jesu Worten in Matthäus 24 in allen drei Endzeitreden, ist es so, sein sichtbares Kommen auf eine Generation Abstand nahe gekommen. Eine Generation. Und wir sagten ja, nach biblischen Berichten, die man lesen kann, ist diese Generation um die 80 bis 120 Jahre lang. Ja. Mehr brauchen wir auch nicht wissen. Der Tempelbau zweitens in Jerusalem und die Installation des mosaischen Opferdienstes wird den Zustand des Feigenbaums exakt in die Position bringen, dass eine uns unbekannte Zeit danach der Dienst der zwei Zeugen beginnen und damit der 70. Siebener starten kann. Das wissen wir ganz einfach, das ist felsenfest geschrieben. Nur den Zeitpunkt, das Datum kennen wir nicht, müssen wir auch nicht kennen. Drittens, wann der Tempel gebaut wird, wissen wir auch nicht. Und wir müssen es auch nicht wissen. Wir warten einfach mit einem durch die Schrift geschärften Augen, was in den nächsten Monaten passiert. Ja. Wissen wir einfach nicht. Und die einen sagen so und die anderen so. Das nehmen wir auf und warten. So wie wir auch unseren Herrn erwarten. Ja. Auf den Tempelbau, da können wir warten, aber erwarten tun wir unseren Herrn. Das ist der Unterschied. Viertens, der Tempelbau wird sicher nicht ohne Übereinkommen mindestens mit dem sunnitischen Islam, also der um Israel liegenden islamischen Staaten, vornehmlich Jordanien, möglich sein, weil ja Jordanien noch die religiöse Oberhoheit über den Tempelberg in Jerusalem hat. Ja. Also damit der Tempel überhaupt gebaut werden kann, muss es eine gewisse Übereinkunft mit mindestens dem sunnitischen Islam geben. Ja. Wie Gott es macht, werden wir sehen. Oder auch nicht mehr, je nachdem, ob wir noch da sind. Ja. Wir können morgen schon weg sein. Wäre schön, oder? In unserem nächsten Punkt gehen wir jetzt zum Propheten Hosea und danach sind wir bei der Beantwortung unserer Themenfrage angekommen. Und zwar geht es dort um die Position der Zurechtbringung Israels im Heilsplan nach Hosea. Ihr könnt schon mal Hosea 5 aufschlagen und dort ein Buchzeichen reinlegen. Wir gehen zunächst nach Hosea 3 und lesen das ganze Kapitel. Das sind nur 5 Verse, aber mit gewaltigem Inhalt. Und vor allem sind es lichtgebende Verse, was die Zurechtbringung Israels anbelangt. Der Hosea war in einer ganz schwierigen Zeit zusammen mit anderen Propheten gleichzeitig im Dienste Israels. Und zwar, er war Zeitgenosse Jesajas, Michas, Jonas und Amos. Und wenn Gott so viele Zeugen gleichzeitig installiert, dann haben die was ganz Wichtiges zu sagen. Und zwar für beide Häuser Israels. Ja. Damals war das Nordreich noch nicht weggeführt. Das geschah erst im 6. Jahr Hiskias, wenn ich es recht weiß. 6. Jahr Hiskias. Und das, was wir hier lesen, das war schon vorher gesagt worden. Und alle diese Propheten haben zum Ende des gegenwärtigen Äons Aussagen gemacht. Die können wir jetzt nicht lesen. Wie gesagt, ich musste ja meine meiste Zeit, die ich zugebracht habe bei der Vorbereitung, war zusammenstreichen. Ja. Habt ihr sicher auch schon gemerkt. Ja, ich müsste eigentlich viel mehr Beweise lesen. Aber ich habe ja ein gut unterrichtetes Publikum vor mir. Da freue ich mich. Also, und das fiel, diese 4 Propheten, die fallen in den Zeitbereich der Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia im Südreich und Jerobeams des Zweiten im Nordreich. Also während dieser Könige haben diese Propheten miteinander Israel gedient. Hosea predigte hauptsächlich gegen das Nordreich, aber auch zu Juda und zu dem Volk als Ganzem. Ich lese jetzt Hosea 3, 1 bis 5. Hosea 3, 1 bis 5. Und Jahweh sprach zu mir, geh wiederum hin, liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und Ehebruch treibt. Und jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Aussage. Wer will, darf sich die anstreichen, rot vielleicht, ja, oder grün, je nachdem. Wie Yahweh die Kinder Israel liebt, nicht geliebt hat Obwohl er im ersten Kapitel sagt, nicht mein Volk, nicht Geliebte. Ja, hat er das gesagt? Ja, natürlich. Und jetzt erfährt der Hosea, dieses nicht mein Volk, nicht Geliebte ist also nur für eine Zeit. Kostbar, oder? Wie Yahweh die Kinder Israel liebt, welche sich aber zu anderen Göttern hinwenden und Traubenkuchen lieben. Und ich kaufte sie mir für 15 Silbersekel und einen Homer Gerste und einen Lettech Gerste. Das entspricht einem halben Homer, also anderthalb Homer Gerste. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage also bleiben, du sollst nicht huren oder Unzucht treiben und keines Mannes sein. Und so werde auch ich dir gegenüber tun. Und jetzt folgt die Begründung für diesen Auftrag Gottes an Hosea. Ich hätte nicht an seiner Stelle sein wollen. Ja, es war ja der absolute Fauxpas in Israel, eine solche Frau zu heiraten, oder? Heute ist es egal. Aber damals war das nicht egal. Und ich glaube, dass der Hosea ganz schön geächtzt hat unter diesem Gebot seines Gottes. Und das war ja nicht die erste Frau, die er heiraten sollte. Ja, das war die zweite. Jetzt folgt die Begründung. Und es ist ein Bild für das Handeln Gottes an seinem Volk. Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben, ohne Fürsten, ohne Schlachtopfer, ohne Bildsäule, also Denksäule des Baal zum Beispiel, ohne Ephod und ohne Teraphim. Teraphim waren Hausgötzen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte mit Rahel, die hat es unter ihrem Sattel getan, damit es ihr Vater nicht sieht. Dann hat sie sogar noch gelogen, ich bin in anderen Umständen, ja, damit er... Beziehungsweise näher sagt, es geht mir gerade nach der Weiberweise. Also kann ich nicht aufstehen. Aber lassen wir das. Danach, heißt es, danach werden die Kinder Israel umkehren zu Yahweh, ihrem Gott, und zu David, ihrem König, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich, was? Zitternd wenden zu Yahweh, und zu seiner Güte am Ende der Tage. Wie ist mir zumut, wenn ich zittere? Da geht mir es, glaube ich, gerade nicht gut, oder? Wenn ich zittere. Aber das muss sein, damit die sich zu Yahweh wenden. Und jetzt haben wir vielleicht noch das Wort von Herrn Jesus im Ohr. Ja? Ihr werdet mich nicht sehen, bis ihr sprechet, gesegnet sei der, da kommt im Namen Jahwes. Wichtig aus diesem Text sind unter anderem, was wir jetzt ab Vers 4 hervorheben wollen. Danach werden die Kinder Israel viele Tage, Vers 4, ohne König, ohne Fürsten sein. Das heißt, sie haben keine Regierung und sind deshalb keine Nation. Ja, eine Nation ist gekennzeichnet durch ein Land, ein Volk, das darin wohnt und eine Regierung, die über das Volk herrscht. B, Vers 4, sie werden ohne Schlachtopfer sein. Was heißt das? Kein Tempel. C, Vers 4, ohne Bild oder Denksäule. Also sie werden nicht einmal Götzenbilder im Land mehr haben. Und sie haben keine Hausgötter mehr. Und D, Vers 4, ohne Ephod. Und darin sehen wir einen Hinweis auf die Propheten, weil die Propheten, die hatten ein Ephod. Ja, und das haben sie manchmal angezogen. Und dann kam der Geist Gottes über sie und sie haben dann eine Weissagung gemacht. Beim David gibt es einmal eine Geschichte, da sagt er, bringe das Ephod her. Und dann wollte er von Gott eine Weissagung haben. Ja. Daraus kommt also diese Verbindung, Ephod, Prophetie. Und jetzt kommt Vers 5, das Entscheidende. Am Ende der Tage werden die Kinder Israel sich zitternd zu Yahweh und zu seiner Güte wenden. Und jetzt gehen wir im Buch Hesea an die Stelle, die ich schon angekündigt habe, welche am klarsten den Zeitrahmen beschreibt, innerhalb dem Israel wieder zurechtkommt. Das heißt, alle Prophezeiungen über den Zeitraum, das Ende der Tage, eintreffen werden. Und das ist Hosea 5, Vers 14 bis Kapitel 6, Vers 3. Hosea 5, Vers 14 und 15 lesen wir. Und dort führt in diesem angegebenen Versbereich 5, 14 bis 6, 3, da führt Hosea das in Kapitel 3 bereits Geweissagte genauer aus. Hosea 5, 14 und 15. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein. Ephraim ist das Synonym für das Nordreich damals gewesen. Und für das Haus Juda, das Südreich, wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Erstens, Vers 15, ich werde davongehen und an meinen Ort zurückkehren. Zweitens, wie lang? Bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Drittens, und jetzt kommt die Verbindung zu dem Zittern in Vers 5 von Kapitel 3. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Das heißt, Israel fängt dann im großen Stil an, nach Yahweh, ihrem Gott, ja, zu suchen, wenn Bedrängnis über ihn kommt. Über sie kommt. Bedrängnis. Vers 14, prophezeit Gericht für Ephraim, das Nordreich, und für das Haus Juda gleichermaßen. Und Yahweh selber, wie ein Löwe, ist nicht der Herr Jesus der Löwe aus Juda? Offenbarung, da kommt es ja, ja. Der Löwe aus Juda, das Lamm, das Lämmlein, das kann das Buch der Siegel öffnen. Ja, hier haben wir die Verbindung. Also muss schon von dieser Verbindung her, muss sich dieser Vers auf die Zeit der Erfüllung der Offenbarung beziehen, weil da wird ausgerechnet auf den Löwen aus Juda Bezug genommen. Und hier sagt Yahweh, das ist ja eigentlich immer wieder im Alten Testament die Bezeichnung für den Christus. Ja, der Christus, der ist Israel sichtbar geworden, verschiedenen Leuten und so weiter. Und was macht der Löwe? Der zerreißt und geht davon. Er trägt weg. Und das ist die Zerstreuung von Israel unter die Nationen. Und da heißt es, niemand wird erretten. Gab es ein Zurück im Jahr 70 oder 135? Keine Chance. Alles platt gemacht durch die Römer. In Vers 15 sagt der Gott Israels Folgendes. Erstens, ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren. Komme ich gleich noch drauf. Zweitens, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Das heißt, es ist ein begrenztes, zeitlich befristetes Gericht. Bis sie suchen. Drittens, in ihrer Bedrängnis, genau wie in Hosea 3, Vers 5, werden sie mich eifrig suchen, eben ihren König David. Hosea 3, 5 und 5, 14 zeigen uns zusammen, die Bedrängnis ist am Ende der Tage. In dieser Bedrängnis werden sie sich zitternd zur Güte Jahwes wenden und ihren König David suchen. Wenn also der Gott Israels davon geht, an seinen Ort zurückkehrt, dann muss er doch vor seiner Rückkehr an seinen Ort in Israel einmal sichtbar anwesend sein, sonst kann er ja nicht zurückkehren. Frage, wann war Yahweh im Lande Israel anwesend? Einfache Frage bei seinem ersten Kommen. Ja, da war er anwesend unter seinem Volk, hat sich ganz persönlich um sein Volk gekümmert. Von diesem Reden redet auch Hoseas Zeitgenosse Jesaja mehrfach. In Kapitel 35, Vers 4 lesen wir zum Beispiel, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Also bevor er sie dann final rettet, kommt erst Rache und Vergeltung. Und genau diese Zeit der Vergeltung und der Rache, darin werden sie ihn suchen. Ja? Und dann steht weiter da, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Und die Stelle zitiert der Herr Jesus, damit wir genau begreifen, dass er selber da gemeint ist, in Jesaja 35, in Matthäus 11, Vers 5 und 6, den Jüngern des Johannes des Täufers, um ihm seine Messianität nachzuweisen. Was hatte der Johannes gefragt, nachdem er eingekastelt worden war? Ja, bist du der, der kommen soll? Ich habe gedacht, jetzt kommt das Reich, das habe ich doch verkündet. Und jetzt werde ich eingelocht und kriege den Kopf abgeschlagen. Er wusste das vielleicht damals noch nicht, aber geahnt hat er es vielleicht. Es war kaum ein Prophet, der nicht umgebracht wurde. Ja? Jerusalem, Jerusalem, die da tötet ihre Propheten und so weiter. Er erfüllte diese Prophezeiung Jesajas. Damals, bei seinem ersten Kommen, begann er damit. Bei seinem zweiten Kommen wird er sie zum Vollmaß bringen. Und dass der Herr Jesus damals weggehen und wiederkommen wird, das verkündigte er den Aposteln bereits in Matthäus 10, an der Stelle, wo er sie beauftragt hat, wo er sie Apostel nannte, in Matthäus 10. Das möchte ich jetzt nicht vorlesen, das steht in 5 bis 7. Und dort sagt er am Ende von Vers 7, die Königsherrschaft der Himmel sei mit Händen greifbar nahe gekommen. Kann man dort lesen. Matthäus 10, Vers 7. Und das sollten auch die Apostel predigen. Er sagt ihnen, indem ihr aber hingeht, predigt und sprecht. Die Königsherrschaft der Himmel ist mit Händen greifbar nahe gekommen. Das Pult ist für mich greifbar. Der Ruben und der Eberhard sind nicht greifbar, ja, aber das Pult. Und so nahe war die Idee, also steht hinter dieser sprachlichen Formulierung, nahe gekommen. Vers 23 sagt er dann, wie lange dieser Auftrag gültig ist. Matthäus 10, Vers 22 und 23 lesen wir, und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende des 70. Siebeners, ja, bis dahin, wer ausharrt, dieser wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in eine andere, denn wahrlich, ich sage euch, ihr Apostel werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Also ist er heute noch gültig. Oder wieder gültig, weil es wieder Städte Israels gibt. Ja? Die gab es vor 48 eigentlich nicht. Ja? Am Ende der Tage, so lange werden sie dienen müssen, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Und die Aussage Jesu, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird, bedeutet doch logisch, dass er dies seinen Jüngern vor seinem Leiden sagte. Ja? Und das muss doch offensichtlich heißen, dass er nach seinem Leiden in den Himmel zurückkehrt. Ja, wenn er sagt, ihr müsst arbeiten, bis ich gekommen sein werde. Ja, und er stand aber vor ihnen. Also heißt es, ich gehe nochmal weg. Und kommt dann wieder. Und auch das hat der Herr Jesus nicht nur einmal in den Evangelien gepredigt, öffentlich und auch seinen Jüngern. Und sie wollten das einfach nicht akzeptieren. Aber wir müssen sie auch ein Stück entlasten. Sie konnten das nicht einordnen. Warum? Weil ihnen der Geist noch gefehlt hat. Ja? Das waren Menschen wie die Leute draußen. Mit denen können wir nicht erwarten, dass sie geistlich denken. Manchmal vergewaltigen wir die und fordern von denen Sachen, die wir manchmal selber nicht tun. Ja? Und deshalb müssen wir da aufpassen und einfach beten, dass der Herr Augen öffnet. Genau dieses Weggehen an seinen Ort zurückkehren, das haben wir eben bei Hosea in Kapitel 5, Vers 15 gelesen. Frage, wann kehrte der Herr zurück? Natürlich bei seiner Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1, 9 bis 11, 40 Tage nach Golgatha. Und das war grob in den Bereich der Jahre 29 bis 33, da streiten wir nicht drum, können auch 35 sein, das ist völlig nebensächlich eigentlich. Wichtig ist die Größenordnung dieser Jahre. Ja? Es war am Anfang unserer Zeitrechnung, in irgendwo im Bereich dieser Jahre. Die Zeitspanne, in welcher Jesus weg ist, der Petrus sagt in seiner Rede in Apostelgeschichte 3, dass der Himmel den Christus aufnehmen müsse. Ja? Bis was passiert, bis alles erfüllt ist, was die Propheten geredet haben. Und dann kommt er wieder. Und was muss Israel tun vorher? Buße tun. Ja? Also zwei Dinge, Buße und Erfüllung von Dingen, die in den Propheten für die Zeit des Wiederkommens vorhergesagt waren oder sind. Nun müssen wir noch klären, was am Ende der Tage ist. Und das geht jetzt auch relativ schnell doch. Wir kommen damit auch zum Schluss für heute Abend. Geh zu Kapitel 6, Vers 1 bis 3. Und dort wird uns ganz genau gesagt, was am Ende der Tage bedeutet. Hosea 6, 1 bis 3. Und da spricht jetzt sozusagen Israel in dieser Zeit. Kommt und lasst uns zu Yahweh umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. A, Vers 2, er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben. B, am dritten Tag uns aufrichten und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns Yahweh erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten, in Klammer, sein Offenbarwerden, nach Offenbarung 19, Vers 11 folgende, ist sicher wie die Morgendämmerung. Und jetzt bin ich wieder an der Frage, muss Gott jetzt seinen Zeitplan ändern, ja, weil ein anderer Präsident geworden ist? Verzieht er jetzt? Nee. Der Herr hat seinen Plan festgelegt. Wer vielleicht umplanen muss, wird der Teufel sein. Ja, der hat vielleicht damit nicht gerechnet, dass Gott den Trump zum Beispiel an die Regierung bringt. Ich weiß es nicht. Ja. Aber viele Leute sind durcheinander auf dieser Erde um dieser Tatsache willen. Gott nicht. Er hat seinen Zeitplan längst festgelegt. Psalm 2, habe ich doch meinen König wo? Gesalbt in Zion. Und da ist noch nicht einmal Jahrhunderte das erste Kommen gewesen. Kostbar. Zwei Tage nach Mose, Psalm 90, Vers 4, bestätigt durch 2. Petrus 3, 8 und 9, sind 2000 Jahre. Zwei Tage, 2000 Jahre. Hosea 6, 1 bis 3, sagt sehr Wichtiges, und zwar dreierlei, so wie ich finde, für Israel. Erstens, zwei Tage, 2000 Jahre lang, ab seinem Weggang, Kapitel 5, Vers 15, der Himmelfahrt Jesu, währt das Gericht. Also, auch jetzt ist Israel noch unter Gericht. Ja, manche fromme Leute, die wundern sich, dass das ein gottloses Volk ist. Müssen wir uns darüber wundern? Nee. Es wird uns ganz klar gesagt in der Prophetie, dass Israel im Unglauben zurückkehrt. Lest einfach mal Hesekiel 36 und wenn euch jemand wieder mal so einen Unsinn sagt, dann sagt, lies mal Hesekiel 36 und dann kommst du wieder. Ja? Dort steht es ganz klar geschrieben, was nacheinander passiert. Also, Himmelfahrt war grob 29 bis 33 nach Christus. Paulus spricht darum von einer teilweisen Verstockung Israels. Römer 11, 25. Genau diese Gerichtszeit, 2 Tage. Zweitens, danach wird Israel wiederbelebt. Das heißt, sie kommen zur Buße, denn Buße im israelitischen Kontext bedeutet zunächst einmal Rückkehr zur Tora. Warum? Weil die Tora durch den Lügengriffel der Schriftgelehrten versaut worden ist. Entschuldigt, wenn ich das so sage, schwäbisch. Ja? Könnt ihr nachlesen in Jeremia 8, Vers 8. Ja? Dort heißt, das Gesetz Jahwehs ist bei uns. Und was antwortet Jahweh? Der Lügengriffel der Schriftgelehrten hat es zur Lüge gemacht. Das Gesetz. Deshalb, wenn von Buße im israelitischen Kontext die Rede ist, dann heißt es mal zunächst das Original wieder verinnerlichen. Das Original der Tora. Hätten die Pharisäer damals, als der Herr Jesus zum ersten Mal da war, das gemacht, dann hätten sie ihn erkennen müssen. Also, die wirklich geistliche Wiederbelebung, die wird aber erst durch den Dienst der beiden Zeugen erfolgen. Ja? Weil die werden dann wieder von der Wiederkunft des Messias reden. Zwangsweise, ja. So wie damals der erste Zeuge gesagt hat, nach mir kommt einer, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und das werden die beiden Zeugen sagen. Die können jeden Tag ihrer Weissagung genau angeben, wie lang das noch dauert. 42 Monate minus ihrer Tage, die sie bereits geweissagt haben. So genau ist dann Gott mit seiner Weissagung. So, am dritten Tag, drittens, wird er sein Volk aufrichten und sie werden vor seinem Angesicht leben. Also wird er dann da sein. Ich bin jetzt angesichts vom Eberhard und vom Ruben und angesichts euer. Genau so ist es zu verstehen, wie das da in Vers 3 steht. So, wenn er wiedergekommen sein wird, dann werden sie vor seinem Angesicht leben. Und zwar, wie er, der Herr Jesus selber, a. öffentlich vor einer Menge im Tempelbereich und b. seinen Jüngern privat, kurz danach auf dem Ölberg in Matthäus 24, 30 proklamiert hat. Nach der Drangsal kommt er sichtbar wieder. Und das hat er draußen vor dem Tempel in Vers 39 von Kapitel 23 gesagt. Der dritte Tag ist das Millennium. Jetzt fassen wir mal zusammen und dann, damit bin ich dann am Ende. Wir greifen noch einmal auf, was wir oben früher beim Feigenbaum sagten. Der Feigenbaum seit 48 ist da und 3 Blätter. Sein sichtbares Kommen des Herrn ist deshalb auf eine Generation nahegekommen. Die Generation ungefähr 80 bis 120 Jahre. Wir wissen nicht genau, aber eben eine Generation. Der Tempelbau in Jerusalem und die Installation des mosaischen Opferdienstes wird den Zustand des Feigenbaums exakt dann in die Position bringen, dass eine uns unbekannte Zeit danach der Dienst der beiden Zeugen in Offenbarung 11 anfangen, beziehungsweise damit auch der 70. Siebener starten kann. Ja? Also Tempelbau und Beginn des 70. Siebeners ist noch auseinander. Ja? kann man nicht genau definieren. Aber Voraussetzung ist der Tempel. Dann die Wiederbelebung Israels fängt dann an, wenn sie zusammen mit dem neu gebauten Tempel zum Ordnung Moses zurückkehren. Ja? Aber eigentlich erst innerhalb des 70. Siebeners, weil der die Gerichtszeit darstellt. Aber die Rückkehr zum mosaischen Dienst ist ein erster Schritt. So hat ja auch der Dienst des Herrn Jesus den Dienst des Johannes des Täufers zum Vorlauf gehabt. Und durch die beiden Zeugen nach Offenbarung 11 wird dann innerhalb des 70. Siebeners wesentlich die geistliche Wiederbelebung Israels beginnen. Denn sie werden konkret das Kommen des Herrn Jesus genau predigen können. 144.000 werden versiegelt werden in dieser Zeit, eine unzählbare Schar aus allen möglichen Völkern, Nationen, Stämmen werden zum Glauben an Christus kommen durch ihren Dienst. Das heißt, wir können unsere Themenfrage sehr klar beantworten. Wir haben gesehen, die Generation, welche den Feigenbaum seit 48 lebendig blättertreibend sieht, die vergeht auf keinen Fall, bis der Messias in Macht und Herrlichkeit zu seinem Volk zurückkommt und seine Königsherrschaft aufrichtet. Andererseits, nach Hosea 6, 1 bis 3, beginnt die geistliche Wiederbelebung Israels 2 Tage nach Golgatha. 2 Tage. Also sind wir doch sehr nahe daran, oder? Ohne dass ich jetzt eine Jahreszahl nennen muss. Die brauche ich auch nicht nennen, ich weiß sie nicht. Brauche ich nicht wissen. Wir müssen sie alle nicht wissen. Aber wir haben doch ganz klar den Zeitrahmen hier in der Prophetie vorhergesagt durch den, der allein prophetisch reden kann, unser Gott und Vater. Und die Entrückung, die findet also noch innerhalb dieser Generation statt, die den Feigenbaum Blätter gewinnen sieht. Ja? Weil die geistliche Wiederbelebung Israels ja danach erst passiert, nach der Entrückung. Die Zeichen für den Start der Entrückung sind der Natur des Leibes Christi angemessen hörbare Zeichen. Der Eberhard hat vorhin die Stelle gelesen, ich lese sie jetzt noch einmal und bin damit am Ende. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erstengels, mit der Posaune Gottes herniederkommen. 3 akustische Zeichen für uns. Nicht sichtbare, akustische Zeichen. Vom Himmel mit der Posaune Gottes herniederkommen. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Die Toten in Christo. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Und also werden wir alle Zeit. Und jetzt heißt es nach dem Griechischen Syn. Zusammen mit dem Herrn sein. Ja, nie mehr getrennt. Zusammen mit dem Herrn sein. So ermuntert und tröstet euch einander mit diesen Worten. Amen. Lieber Vater, was sollen wir sagen? Du bist einfach unaussprechlich und dafür will ich dir und dir alle wollen wir dir jetzt Dank sagen, dass du uns so viel Information in deinem Wort hinterlassen hast, ja, wie dein Sohn sagte zu seinen Jüngern bei Markus, ich habe euch alles gesagt. Alles, was wir müssen, wissen müssen. Und das, was wir nicht wissen, wissen, das sind die Datums für den Siebener und für die Entrückung. Das brauchen wir nicht wissen, weil wir alles, was wir wissen müssen, wir sind. Hab von ganzem Herzen Dank und lieb, dass wir auch jetzt diese Tage benutzen, dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen und trösten mit diesen Worten. Amen.